Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Die Movie Cannibals haben Hunger und zum Glück ist der Tisch gedeckt. Es gibt wieder Frischfleisch für die hungrigen Horror- und Home-Entertainment-Fans mit ein paar ganz besonderen Elementen heute. Und das erste besondere Element ist, dass es die erste Ausgabe ist, welche wir zu zweit machen. Und mit wir meine ich nicht mich und irgendjemand, den ihr nicht kennt, sondern den weltberühmten Zero. Grüß dich.
Grüß dich. Weltberühmt. Naja, die einen sagen so und die anderen sagen, du hast total recht. Und darum schöne Grüße raus an alle Mute-Schratten.
Wir arbeiten dran an dem Status, ne? Work in progress. Und unsere heutige Ausgabe wird auf jeden Fall dazu beitragen, denn sie ist nicht nur deswegen so besonders, weil wir eben zu zweit sind, sondern weil wir auch das erste Mal eine Dokumentation bei den Movie Cannibals zum Verspeisen bekommen haben. Und die wiederum dreht sich nicht um Pinguine, Bäume oder vielleicht irgendwelche Würmer. Nein, es geht um ein ganz berühmtes Horror-Franchise, nämlich Resident Evil. Genau, eine Resident Evil-Doku haben wir heute für euch. Und das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Die beiden anderen Titel, um die es geht, darfst du mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen nennen und kurz erwähnen.
Ja, wir besprechen dann Oddity. Der kam damals schon mal beim Fantasy Filmfest in Hamburg. Ich weiß nicht, ob sie Nights waren oder die normale Veranstaltung. Haben wir auch, glaube ich, in irgendeiner Vorbesprechung oder Nachbesprechung mal ganz kurz angerissen. Müsst ihr mal gucken. Bei uns beim Telestammtisch. Irgendwann haben wir schon mal ganz kurz den in auch zwei, drei Sätzen erwähnt. Und dann über Mads. Das ist auch so ein kleiner französischer Geheimtipp. Der wird geht auch gerade durch irgendwie alle, ja, Shows oder durch die ganze Filmbubble so ein bisschen durch, weil der Regisseur bekannt ist für seinen Film Sam oder Eels. Und der hat schon eine härtere Gangart normalerweise. Und den besprechen wir nachher auch nochmal kurz.
Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörer, aber ich krieg da auf jeden Fall richtig Hunger alleine beim Zuhören. Wenn ich die Filme nicht gesehen hätte, ganz ehrlich, alleine durch die Beschreibung wäre mein Interesse geweckt geworden. Aber ob zu Recht oder nicht, dazu kommen wir gleich. Was wir ja auf jeden Fall jetzt an erster Stelle noch besprechen müssen, ist unser kleiner Rückblick auf die letzten Tage. Was hast du so an Filme gesehen? Sagen wir mal so die letzten drei Filme, weil bei dir ist die Liste größer als, sagen wir mal, die Erde. Von daher reduzieren wir uns auf drei.
Okay, auf drei Filme. Dann ich suche mal aus dem Monat raus, welche ich jetzt gerne erwähnen möchte. Ich habe gesehen einen Film, der ist am 27.02. als VOD rausgekommen. Der nennt sich Kung Fu Rookie. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist, also ich gehe davon aus, du magst auch Jackie Chan Filme.
Jeder. Also ich, wer keine Jackie Chan Filme mag, ist kein Mensch.
Das war schon mal einiges, sehr gut. Denn das ist ein kasachischer Martial Arts Film, der so ein richtig großes Tribute an Jackie Chan ist. Also du hast so einen jungen Mann, der kommt aus dem Dorf in die Stadt, will unbedingt Polizist werden, ist dann bei seinem Onkel, also es sind ganz viele Versatzstücke aus Jackie Chan Filmen, die erkennt man sofort als Jackie Fan. Und das ist alles vom Martial Arts her gut gemacht für das ganze Budget. Ist wirklich auch mit Herzblut. Und der Film ist eigentlich von, glaube ich, 2023. Dauert im Original eigentlich 2 Stunden, 4 Minuten oder so. Der wurde jetzt aber halt für die Übersetzung hierüber sehr weit gekürzt. Der geht irgendwas mit 73 Minuten. Also das kann man sich gut wegsnacken. Ist unterhaltsam, ist lustig, sind coole Fights. Ist natürlich alles over the top ein bisschen. Aber sehr liebenswert, das Ding. Und den gibt als VOD definitiv bei Prime Video. Könnt ihr mal nachgucken. Kung Fu Rookie ist so eine kleine Empfehlung, die ich mit dir an die Hand geben würde. Dann habe ich auch was gesehen, was bei uns noch nicht raus ist. Wo du, glaube ich, auch Lust drauf hast. Weil Slasher magst du. Über ein bisschen. Na, okay. Mason Gooding müsste den Leuten auch ein bisschen was sagen. Das ist so ein junger Typ, gut aussehen, sportlich. Das hilft jetzt nicht weiter. Der hat in den letzten Scream-Filmen zum Beispiel auch mitgewirkt. Und Da an seiner Seite haben wir noch Jordana Brewster, die kennt man natürlich von Fast and the Furious. Die spielt dort Detective Shaw und Olivia Holt. Da habe ich jetzt nicht im Kopf, wo ich die kenne. Aber die spielen alle drei in dem neuen Film von Josh Ruben mit Hard Eyes. Das ist nämlich so ein schöner, neuer, ja, Comedy-Slasher, nenne ich es mal. Ich sag mal, Timo Hahn hasst ihn, ich liebe ihn. Das ist so das Level des Films. Der Film, das geht darum, du hast Hard Eyes, das ist ein Killer, ein Serienkiller, der ist extra danach benannt, immer zum Valentinstag oder allgemein, bringt halt immer Liebespaare um. Und Ellie, gespielt von Olivia Holt, und Jay von Mason Gooding, sind halt so Arbeitspartner, eigentlich gar kein Liebespaar, aber weil sie sich in einer Situation irgendwie dann doch mal küssen und der das sieht, jagt er die jetzt halt. Und da sind ganz viele Reminiszenzen an Scream natürlich, an Valentine's Day, ne, den Slasher. Und das ist so richtig schönes Slasher-Kino. Oder ja, wahrscheinlich kommt der auch bei uns nur auf Blu-ray raus. Aber es macht richtig Spaß. Der nimmt sich komplett nicht ernst, hat aber dafür so Härten in den Kills drinne, ist da auch abwechslungsreich. Also der macht wirklich Spaß. Wenn der zu uns nach Deutschland kommt, Leute, schaut euch das Ding an. Wir haben es hier verpasst, den nicht Valentinstag rauszubringen, weil da hat er richtig gut reingepasst. Und ist deutlich besser als der, wie heißt der? Beating Hearts? Nee, der hieß nicht Beating. Nee, Beating Hearts. Love Hurts, ne, war das? Love Hurts. Weil der war, fand ich, nicht so gut. Und der macht auf jeden Fall Spaß. Hard Eyes. Und zuletzt ist ein Film, den liebe ich. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm des Jahres, weil er ist Entertainment pur.
Ich weiß es. Du wirst ihn mir vorwegnehmen.
Ja, ich habe doch gesagt, ich glaube, wir haben beide den Film auf der Liste. Ist doch schön. Ja. Weil ich weiß auch, unser Kollege Till, der heute leider nicht da ist, der liebt den Film auch, hat er uns schon geschrieben. Ich hatte das Glück, in der PV den zu sehen. Werner hat ihn jetzt, glaube ich, auch schon gesehen.
In der Sneak Preview hatten wir den, genau.
Es ist natürlich Mr. No Pain. Im Original Novocaine mit Jack Quaid. Es ist einfach Action-Kino, Action. Na, Bombast ist nicht. Es ist ein schönes, solides Action-Kino mit viel Humor, viel Witz, guter Härte, ein bisschen, ja, Romanze schon ein bisschen mit drin, ein bisschen Rom-Com am Anfang. Aber vor allem geht ja schön brutal zur Sache und nimmt sich null ernst und ist einfach Spaß pur. Man guckt sich das Ding an, man muss sich vorstellen, in der Pressevorführung, da sind so trockene Pupser, die halt für irgendwelche Zeitschriften eine Feuilleton schreiben. Die lachen im Kino nicht. Die schreiben im Dunkeln mit ihren komischen Bleistiften und Papier noch teilweise mit, ne? Also es sind wirklich Leute, die zum Lachen in den Keller gehen. Während dieser Vorführung, der Scheißsaal, der hat in allen 10 Minuten, na, aber alle 15 Minuten Minimum, gelacht aus allen Löchern. Also die Leute hatten richtig Spaß. Also es ist ein richtig schönes, gutes, altes, solides Action-Comedy-Ding. Und empfehle ich jeden. Ist für mich auch aus Entertainment-Sicht natürlich der beste Film bisher, den ich gesehen habe in diesem Jahr. Es gibt Filme, die haben ein wichtiges Thema. Klar, muss man sehen. Es gibt auch Filme, die sind größer, mit mehr Budget, sehen teilweise besser aus, kann auch sein. Aber der macht alles, was er macht, macht er einfach richtig. Und dafür, Leute, geht da rein, wenn ihr noch die Zeit dafür habt und guckt euch den an. Mr. No Pain. Auf jeden Fall. Und der wurde auch schon besprochen beim Telestammtisch von Kati, Elias und Timo. Die haben den schon besprochen. In aller Ausführlichkeit, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich glaube, die mochten den auch alle. Ich glaube, nicht so abgöttisch wie ich. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt auf Werners Meinung zu Mr. No Pain.
Ja, ganz so euphorisch würde ich es auch nicht betiteln, weil bei dir klingt es nach einer 10 von 10. Soweit würde ich nicht gehen. Aber er hat tatsächlich eine ganze Menge Spaß gemacht und auch unser Publikum hat sehr viel gelacht. Also er lief bei uns ja in der Sneak Preview als Überraschungsfilm. Da wissen die Leute nie so richtig, worauf lassen sie sich ein und was nicht. Und manchmal ist da auch ein spezielles Publikum bei. Aber bei dem Film, da wurde sehr viel gelacht. Es hat niemand den Saal verlassen, weil er den Film nicht mochte oder irgendwie so etwas. Und die Auswertung danach, gerade im Vergleich mit anderen Sneak Previews, war überragend, absolute Spitzenklasse. Ich habe ihn auch gefeiert. Also gerade Crank ist mir in dem Zusammenhang immer wieder eingefallen, war ja genauso abgedreht und lustig und brutal und alles. Ich möchte jetzt nicht weiter ausführen, weil du hast das eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Der macht einfach Spaß. Der weiß, was er sein will. Er ist brutal. Er nimmt, normalerweise würde man sagen, kein Blatt vor den Mund. Hier würde ich mal sagen, kein Blatt vor die Kamera. Der hält drauf, wenn es blutig wird. Und dementsprechend ganz fette Empfehlung da. Vor allem ist das einer dieser Filme, wo ich sagen würde, liebe Kinowelt, liebes Publikum, jetzt ist der Zeitpunkt, ins Kino zu gehen. Weil die ganze Welt schreit auch immer danach, wir brauchen neue APIs und es gibt nur Remakes und nur Sequels und nur Prequels und immer nur das Gleiche. Das ist der Moment, ins Kino zu gehen, weil das ist was Neues, es ist was Gutes. So etwas gehört unterstützt. Und das Gleiche gilt auch für Mikey 17. Der ist ziemlich speziell, den habe ich zuletzt auch gesehen. Er ist speziell. Als gut betiteln ist schwierig, das ist ganz besonders Geschmackssache, aber es ist ein bisschen mal was anderes, es ist was Erfrischendes, es ist eine neue IP, es ist eine Buchverfilmung, schön und gut, aber trotzdem etwas, was man so auf der Leinwand noch nicht hatte, und das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, geht ins Kino, schaut euch nicht immer nur diese ganzen Dinge an, über die sich alle beschweren, sondern gebt eben solchen Frischlingswerken auch eine Chance, und das wäre ein kurzer Appell. Werner, sei leise, komm zurück zum Punkt. Genau, Mr. No Pain war der eine Film, den ich gesehen hatte. Mikey 17 ist ein bisschen weiter zurück, aber ich wollte ihn trotzdem erwähnt haben, weil ich den tatsächlich mochte. War jetzt nicht besonders großartig, nicht mal besonders gut, aber er war speziell und das auf eine gute Art und bleibt mir dadurch auf jeden Fall in Erinnerung. Hast du den auch gesehen?
Frag einen Film, ist wahrscheinlich wird's ein Jahr. Ja, aber den habe ich auch nachgeholt sogar dann im Kino. Ich fand ihn ganz nett. Also ich finde ihn auch nicht super oder so, er hat seine Fehler. Er sieht gut aus, sieht trotzdem irgendwie ganz gut aus. Ja, ich bin halt auch nicht so der Sci-Fi-Fan. Aber ich fand die Kreaturen, die da drin vorkamen, die fand ich ganz niedlich. Beim Ende überschlägt er sich so, finde ich, für mich ein bisschen. Wo ich dachte, ah, okay, so wird das jetzt. Na ja, komm, dann machen wir halt. Aber ey, wie du gesagt hast, ist mal was Neues, nicht immer das der gleiche Brei. Kann man sich trotzdem ganz gepflegt angucken. Das ist halt so ein Popcorn-Ding, ne? Das ist jetzt keine Sozialkritik, weil bei dem Regisseur haben alle gedacht, oh, jetzt kommt wieder sowas Sozialkritisches wie Parasite. Ach, am Arsch. Da macht er halt mal ein bisschen Popcorn-Kino. Ja, ey, man kann da drin richtig Spaß haben.
Ja, deswegen, also, das sind so Filme, wo ich sagen würde, geht rein, ganz besonders Mr. No Pain. Habe ich auch im Kino gestern empfohlen. Da waren Pärchen, ich weiß nicht, ob es ein Date, ob es ein Ehepaar war oder sonst irgendwas. Die wussten auf jeden Fall nicht, was sie anschauen wollten. Die sind vor das Programm gestanden und haben gesagt, okay, Schneewittchen schließen wir schon mal aus. Kein Witz, das war das Erste, was sie gesagt haben. Und da habe ich gemerkt, okay, die wissen nicht, was sie anschauen wollen. Gehst du einfach mal hin. Ich bin ja so der Kinotyp bei uns vor Ort, also, und habe dann einfach mal direkt drauf losgeschwätzt. Ihr sucht einen Film, ihr wisst nicht, wo ihr reingehen sollt. Da, Mr. No Pain. Unbedingt reingehen. Schaut ihn euch an, der ist super. Ich habe gar nicht lange überlegt, okay, wenn du sagst, wir sollen reingehen, dann gehen wir da rein. Und von daher habe ich den da schon guten Gewissens empfohlen. Ansonsten habe ich jetzt am Wochenende Schneewittchen angeschaut, das Remake. Und es, ja, der Film ist nicht so skandalös, wie es angepriesen wurde oder wie es sich angekündigt hatte. Der Film ist kein Skandal, aber er ist trotzdem einfach nicht gut. Er ist einfach schlecht gemacht in so vielerlei Hinsicht. Schlecht geschrieben, schlecht gespielt, schlecht inszeniert und die Geschichte auch nicht wirklich, was heißt nicht wirklich, die Geschichte ist nicht gut erzählt. Man hat sie umgeschrieben. Es geht ja jetzt mehr um politische Macht und das Volk als vorher noch. Deswegen also Schneewittchen, definitiv ein fetter Daumen nach unten. Keine Nullnummer, aber nicht mal mittelmäßig. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Ja, ich bin, glaube ich, auch irgendwie der Einzige. Ich fand den gar nicht so verkehrt. Also ich habe vorher, ich muss dazu sagen, Rachel Zegler konnte ich noch nie so richtig leiden eigentlich. Ich weiß, ist eine gute Sängerin, das hat sie auch in diesem Tribute von Panem-Film top gemacht, aber ich fand als Schauspielerin, na, nicht so geil. Dann hat sie dann ihre komischen Äußerungen gebracht, ich dachte mir so, ach Mädchen, warum das denn? Dass die Frau jetzt kolumbianische Wurzeln hat, das geht mir am Arsch vorbei. Sie hat übrigens auch polnische, sag mal, da sind sehr viele Menschen, die sehr weiß sind, genau wie wir auch. Und darum ist das vollkommen egal. Und in dem Film, ganz ehrlich, ist sie so ein der zwei, drei Highlights, wo ich sagen muss, sie macht das halt gut. Sie macht das wirklich gut. Sie singt gut. Das war mir aber vorher klar, weil das kann sie. Und da brauchen wir auch nicht beschweren. Es gibt auch zwei, drei Lieder, die ich ganz gut finde, wo ich sage, okay, das bleibt erstmal im Ohr. Habe ich jetzt teilweise auch schon wieder fast vergessen. Aber ne, für die Zeit im Film war das ganz okay. ich muss auch sagen, ich finde die Zwerge nicht so schlimm, wie ich vermutet hätte, die Animation. Ich habe sie mir deutlich schlimmer vorgestellt. Ich finde die Tiere im Gegensatz, die finde ich richtig gut, weil es ist halt für Kinder, die sehen super süß aus, die animierten Tiere. Das finde ich noch gut. Aber ich verstehe halt auch, also ich kann mir nachdenken, warum die jetzt auf einmal 14 Leute haben, weil nämlich die Leute, die dann diese andere Gruppierung spielen aus dem Wald, sind ja auch genau 7. Und es gab ja die Kontroverse, dass da 7 irgendwie auch verwunschen oder sonst was Leute spielen sollte. Das waren ja die in diesen Vortrailern. Ja, Leute, habt ihr euch irgendwie selber, Disney hat sie halt selber gefickt. So ist es ganz einfach. Also die haben sich selber ein Ei gelegt und was du sagst, was ich ganz schlimm finde, ist halt Gal Gadot. Also wir wissen alle, sie ist nicht die größte Schauspielerin, sie ist hübsch. Top, eigentlich würde auf die Rolle passen. Aber dann packt diese Frau doch nicht in so einen Ganzkörpervermummungsding, wo du nur das Gesicht siehst. Die kann nicht schauspielern. Wer schauspielern kann, der hätte mit dem Gesicht was gemacht. Das wäre ja super gewesen. Aber sie kann es halt nicht. Sie ist ein Bösewicht, ikonischer Bösewicht der Disney-Historie. Und sie kriegt es nicht geschissen, dass sie so richtig übel abgeht. Muss sagen, es gibt dann diese Verwandlungsszene, die man auch, ne, aus einem Cartoon kennt, in diese Hexe. Ja, war okay. Habe ich auch schon schlimmere Sachen gesehen. War okay.
Da bin ich auf der anderen Seite. Für mich war gerade Gal Gadot mitunter noch eines der besten Dinge in diesem Film. Vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr ein bisschen geblendet, weil ich sie tatsächlich mag und Rachel Zegler mir schon immer unsympathisch war. Nicht, weil sie eine schlechte Schauspielerin ist oder wegen ihrer Haut, ganz und gar nicht. Ich habe sie in ihrem letzten Film, wie du gesagt hast, Tribute von Panem, habe ich sie gelobt. Ich mochte sie. Aber Gal Gadot, ich weiß nicht, gerade weil sie halt eben so, ja, wie beschreibt man ihr Schauspiel? Gerade weil das Schauspiel so zweitklassig war, so, man könnte fast sagen, schlecht war, hat sie zu dieser schlechten Hexe in einem schlechten Film irgendwie gepasst. Weißt du, wie ich meine? So Minus und Minus ergibt Plus, das ist hier der Fall.
Ja, Schauspielerinnen in Hollywood, die sind alle hübsch, da gibt's keine hässliche. Also da ist eigentlich egal, wen sie als böse Königin dahingestellt haben, da gibt's kaum hässliche Personen, ne? Präferenzen gibt es in die Richtung. Ich glaube, da ist keiner, wo jemand sagen würde, die ist jetzt aber wirklich hässlich. Nein, die sehen alle wirklich gut aus. Und da hätte eigentlich wirklich fast jede reinstecken können. Aber die hat mehr mit ihrer Mimik gemacht. Weil ich hätte als Bösewicht will ich schon bei Disney jemanden, der da so ein richtiges Mimik-Gulasch macht. Das muss jetzt kein Jim Carrey sein, ne? Der da so richtig abgeht. Aber sowas schon in diese Richtung. Weil das sind halt diese ikonischen Rollen bei Disney immer gewesen. Die sind die Bösewichte da in den Trickfilmen. Und das fand ich halt ein bisschen lame. Und dass sie halt irgendwie auch Rollen ändern und so, ey, das ist alles okay. Ich fand das Original übrigens, ich finde halt Schneewittchen sowieso die lämste von allen Prinzessinnen. Dann kommt dazu, dass das halt wirklich auch eine richtig dumme Geschichte ist. Ey, die Zwerge, die machen und tun, am Ende kommt da so ein komischer Typ, schlabbert sie einmal ab und nimmt die Alte mit. Es ist, also ganz ehrlich, was ist das denn für eine Aussage von der Geschichte? Die ist ja schon mal dumm. Das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Ey, es sieht nicht so schlimm aus, wie ich erwartet habe. Es ist nicht ganz so schlecht, wie ich erwartet habe. Und ich kann mir, also ich habe mir teilweise schon viele Kinderfilme dieses Jahr komischerweise angeguckt. Ey, alles von 5 bis 10 hat da, glaube ich, eine gute Zeit drinne und sagt, ach, das ist ja ganz schön, die Tierchen. Und auch, guck mal, eine Prinzessin. Und auch, dass sie diese alten Kleider genommen haben, finde ich schön.
Ich habe da die perfekte Lösung für dich. Wenn du so ein Schauspiel haben möchtest für die Hexe mit ultimativer Mimik, dann lasst uns doch Dwayne Johnson nehmen. Niemand zieht besser Grimassen als er. Und dann hat man doch einfach das perfekte, dann hat man es perfekt umgeschrieben und modernisiert die Geschichte. Aber das sagen wir jetzt nicht Disney, sonst machen sie es noch. Ich würde lieber weg von einer Prinzessin wie Schneewittchen hin zu wahren Prinzessinnen. Den anderen Film, den ich noch erwähnen möchte, den ich gesehen habe, und das ist Heldin. Das ist ein österreichischer Film, wo es um eine Krankenschwester geht in ihrer Nachtschicht. Und so kalt wie das klingt, so kalt wird es auch erzählt und dargestellt, was wiederum genau die Stärke des Films ist. Ne? Du siehst einfach straight und ohne irgendwas drumherum, was die für die Krankenschwestern für Arbeiten abliefern, mit wem sie es zu tun haben, mit was für einem Stress die dort zurechtkommen müssen, wie belastend dieser Job ist. Und dieser Film ist bei weitem alles andere als Entertainment, weil dieser Film, er will nicht unterhalten, er will zeigen, er will Augen öffnen und das tut er. Also Heldin, ein wichtiger Film, ein sehr guter Film, ein Film, der es verdient, gesehen zu werden. Und um langsam zu unserem eigentlichen Punkt zu kommen, kurze Frage noch an dich. Hast du ihn gesehen? Falls ja, wie findest du ihn?
Der Heldin, wichtig und richtig. Das Ende finde ich dumm. Das geht mir von der Realität ein bisschen zu weit weg. Aber auch Leonie Benesch ist halt eine Top-Schauspielerin. Die kannst du, glaube ich, im Müllsack spielen lassen. Die macht das immer noch mit 4 von 5 Sternen in jeder Rolle. Also ich finde ihn richtig gut. Übrigens, zu allem, was wir bis jetzt besprochen haben, könnt ihr auch beim Pelestammtisch Cast abhören. Denn Timo und Stu haben Schneewittchen besprochen. Und jetzt ist es aber, glaube ich, richtig. Du und Johannes haben Heldin besprochen. Ich glaube, so war es nämlich. Wenn es falsch ist, schlagt mich doch tot.
Ja, dann bist du halt eben kein Held, wenn es falsch ist.
Ja.
Aber das Gute ist, wir sind Kannibalen, keine Helden. Von dem her würde es nur zu unserem Gesamtbild passen. Aber unser Gesamtbild, das werden wir jetzt von vorne neu malen und fangen damit jetzt eben mit Oddity an, ne?
Oddity!
Das ist der erste Film, über den wir sprechen würden. Möchtest du kurz zusammenfassen, worum es geht?
Gerne doch. Oddity. Danny wird in ihrem abgelegenen Haus brutal ermordet. Ein Patient aus der geschlossenen Psychiatrie von Dannys Ehemann Ted wird verdächtigt, bis er tot aufgefunden wird. Ein Jahr später erhält Ted Besuch von Dannys blinder Schwester Darcy, einer mysteriösen Hellseherin. Mithilfe einer Figur, auf der ein übernatürlicher Fluch lastet, sucht sie Dannys Mörder und bringt sich dabei in größte Gefahr. Vielen Dank für diese Zusammenfassung an Tiberius-Film.
Ja, das fasst es tatsächlich sehr gut zusammen. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, kanntest du den Film im Voraus? Hattest du irgendwelche Erwartungen oder wie bist du an den Film rangegangen?
Wie vorhin ganz kurz eingeschoben, wo ich dir mit vorstellen sollte, habe ich den ja letztes Jahr schon gesehen gehabt, im Zusammenhang mit dem Fantasy Filmfest. Hatte davor aber auch nur gehört, dass der gar nicht so schlecht sein soll zu dem Zeitpunkt. Hab mir den dann angeguckt und dachte erst so, das zieht sich jetzt aber, was passiert denn jetzt hier? Und da denke ich mir so, ja, aber das ist ja ein richtig schöner Mystery-Horror-Film. Und der geht da auch alle Boxen ordentlich und vernünftig ab. Ich denke mir auch mal so, ja, eigentlich ganz geil. Weil jedes Bild in sich, die Stimmung wird gut eingefangen. Also ich dachte dann auch so, ach, das ist ein gutes Ding. Und habe mich gefreut, als ich hörte, dass der jetzt rauskommt auf Blu-ray und dass wir den das auch nochmal besprechen wollten. Und habe mich da richtig gefreut. Du hast natürlich schon mal was von dem gehört, weil du hast den Podcast damals gehört, als ich den schon mal erwähnt hatte, wahrscheinlich. Bestimmt.
Das schon. Ja, nur weil ich mal von ihm gehört habe, heißt es nicht, dass er halt eben direkt in Erinnerung bleibt. Bei mir hat es einen Moment gedauert, bis mir klar wurde, jetzt, das ist er. Das hat gedauert, aber ansonsten davon abgesehen, bin ich tatsächlich mit leeren Händen an die Erstsichtung gegangen, weil ich da keinen Trailer gesehen habe, keinen Cast, keinen Regisseur, keine anderen Kritiken. Also ich bin da wirklich komplett leer rein und muss dem, was du gesagt hast, zustimmen. Aber es gibt natürlich ein Aber. Und das ist für mich im Kern der Horroraspekt, der hier halt eben tatsächlich ziemlich kurz kommt. Also ich habe mich ein bisschen an Longlegs erinnert gefühlt. Nicht von der Qualität her, denn Longlegs war ein bisschen besser als der hier. Aber wo es dann ein bisschen so um die Genre-Mischung geht, wo ich mir gesagt habe, auch letztes Jahr bei Longlegs, das ist für mich kein Horrorfilm, über den die Welt redet. Das ist für mich eher so ein düsterer Thriller gewesen bei Longlegs. Und das hier, wie du gesagt hast, ist ja auch so ein bisschen eher so Mystery-Thriller, bisschen düsterer. Teilweise vielleicht sogar eher ein düsteres Drama mit Horrorelementen. So hat sich's für mich angefühlt.
Gebe ich dir sogar in Teilen recht. Also das Drama-Element wird weit ausgearbeitet, aber du hast halt diesen Horrorüberbau mit der Figur. Also ich habe ja kurz erwähnt, dass da so eine Figur dann da ist. Das ist ja so eine Holzfigur, die versprüht ja schon die ganze Zeit immer so ein bisschen Unwohlsein. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Ja, mit der Figur passiert noch irgendwas, Leute. Darum kriegt er in den Film rein. Darum geht's auch um Horror. Aber alles drumherum ähnelt schon eher so ein wirklich Drama, Mystery Thriller und so. Das stimmt schon. Aber doch, ich würde ihn deswegen noch ein bisschen in Horror reinpacken. Also, mich hat's halt gefesselt.
Aber nur ein bisschen. Stimmung. Also,
ein bisschen, ja. Ein bisschen.
Die Stimmung absolut. Ja. Das ist in meinen Augen die größte Stärke des Films, die Stimmung, die man da aufbaut und eigentlich auch wirklich durchgehend hält. Der Film, der lenkt sich nicht mit irgendwelchen Sidequests ab oder wechselt dann einfach mal irgendwann den Ton, also nicht im wahrsten Sinne, sondern eben gefühlsmäßig den Ton, sondern der weiß, was er ist, der kennt seinen Weg, der geht diesen Weg und das macht er halt eben, wie gesagt, mit einer guten Stimmung, einer guten Atmosphäre, aber mir wurde ein bisschen zu viel erzählt und es ist ein bisschen zu wenig passiert. Also ich muss sagen, das Pacing, das war nicht so ganz meins. Das meine ich jetzt nicht komplett negativ, das will ich den Film nicht schwarz ankreiden oder so etwas, aber das ist so der Grund, wieso ich mit diesem Film nicht ganz warm geworden bin. Er ist nicht schlecht, aber so ganz warm bin ich nicht geworden.
Ich denke halt nach und ich meinte ja auch, dass am Anfang hat er mir auch ein bisschen gedauert. Obwohl man gleich im Prolog hat man ja eigentlich schon so eine Andeutung, was jetzt gerade passieren könnte. Weil es geht ja dann um halt die tote Ehefrau, das hat man in dem Prolog kurz erklärt. Man sieht halt wirklich, also er ist jetzt nicht der brutalste, wo man jetzt alles sieht. Du hast hochkommen höchstens 3 Szenen, wo man sich denkt, okay, da wird's auch mal ein bisschen blutiger und man sieht auch ein bisschen was, ne? Gerade was practical gemacht ist. Ansonsten geht er da viel über die Bilder nur und halt, du hast ja schon gesagt, mehrfach gesagt, über die Atmosphäre. Aber apropos Atmosphäre, der Regisseur, ich war natürlich vorhin noch ein bisschen gelangweilt und habe mir ein paar von seinen Kurzfilmen angeguckt. Und die kann man wirklich umsonst, er hat einen eigenen Kanal auf YouTube angucken. Und da merkt man schon, also Atmosphäre, das kann der halt wirklich schon. Die sind jetzt nicht alle auch super geil, aber Atmosphäre hat der Mann schon drauf. Und da gibt's auch einen Kurzfilm, der heißt, das hätte ich mal aufschreiben müssen, wie übersetzt, wie Olin halt sein Auge verloren hat. Hier in dem Film wird noch eine Geschichte präsentiert, wie diese Figur Olin sein Auge verloren hat. Die ist in dem Kurzfilm anders. Wir sagen beim Film, die Dame hat halt vielleicht die Geschichte nicht genau gewusst. Irgendwie hat er auch immer so sein ganzes Universum, macht Damien McCarthy immer mit allem zusammen. Also alle Kurzfilme, der Film und sein Film davor, hier Cave Eat oder so, die spielen alle im gleichen Universum. Und das ist alles immer schon sehr stimmungsvoll. Ob das jetzt der größte Horrorkracher ist und da irgendwie was wegfliegt oder man halt viele Kreaturen sieht, na, nee, ist auch nicht. Aber zum Beispiel das komplette Endbild des Films hat mich wirklich an so 80, 90er Jahre Horrorfilme erinnert, wo du am Ende halt auch noch mal so einen kleinen Kniff hast.
Oh ja.
Und dann so halt mit doch noch mit einem Grinsen eher rausgehst, als mit dem so, fuck, was habe ich jetzt gerade gesehen? Finde ich, macht der angenehm gut.
Ja, also das kann ich so unterschreiben. Gerade das Ende, wie du gesagt hast, ist dann tatsächlich noch ein Happy End, wie man es sich für einen Horrorfilm wünscht, sage ich mal. Nicht Happy End, weil alle leben und der Prinz heiratet die Prinzessin, sondern weil das ein Ende ist, wie man es sich, eines der Enden, wie man es sich für einen Horrorfilm wünschen könnte. Und da hat er auf jeden Fall eine ganze Arbeit geleistet, was das angeht. Und generell so das letzte Drittel, da zieht er dann tatsächlich auch gut an. Und das ist dann so die starke Phase, wo dann eben die Stimmung, die aufgebaut wurde, dann noch so, ja, alles, wie soll man sagen, intensiviert. Also da im letzten Drittel, im letzten Viertel so, da hat er mich dann schon noch gepackt. Bis dahin hatte er seine Längen.
Aber ich muss jetzt mal was lobend erwähnen. Wir beschweren uns ja immer über Synchro. Und den haben wir natürlich in deutscher Synchro jetzt geschaut nochmal. Und wie gesagt, der kommt am 3.4. bei Tiberius-Film raus. Und wir haben ja letztens schon gesagt, die Synchro von Tiberius-Film ist meistens nicht so der Bringer, ne? Ich muss hier ganz ehrlich sagen, fand ich gut. Die war jetzt, also sonst ist es immer störend, zerreißig. Da die Synchro hat gepasst, da war jetzt keiner, der mir jetzt so atonal aufgefallen ist oder so. Das hat gegen eins durch. Wenn die das immer so machen würden, ich glaube, da wäre noch der ein oder andere Film auch mal ein bisschen besser sonst bewertet von anderen Leuten. Aber hier fand ich es wirklich, also, oder war die Synchro hier für dich ein Problem?
Nee, ganz so gar nicht. Nö. Also ich war auch positiv überrascht, weil gerade Horrorfilme abseits des Mainstreams und Hollywood neigt ja sehr schnell dazu, dass die Synchro mies wird. Und selbst wenn es nur eine Person ist, ich habe es schon so oft erlebt, gute Stimme, und dann taucht diese eine Person im Film auf und du merkst, ja okay, doch keine, da ist immer noch so dieser Resttropfen von der schlechten Synchro. Hier hat man das tatsächlich nicht, da hat man durchgehend gute deutsche Stimmen Und das hatte der, die deutschen, die guten deutschen Stimmen haben der Stimmung gut getan.
Und wenn nicht, wir können auch Werbung für uns machen. Tiberius-Film. Wenn ihr mal so richtig gute, abgefuckte und auch männliche Stimmen braucht, Werner, Till und Zero sind immer für euch da. Wir spielen auch Tote. Das können wir richtig gut.
Vor allem beim Schlafen. Tote beim Schlafen, das kann ich gut spielen. Was ich noch positiv erwähnen möchte, und ich glaube, dann sind wir mit dem Film auch so langsam schon mit allem durch, ist eben die schauspielerische Leistung, die mir tatsächlich richtig gut gefallen hat. Also wir haben jetzt hier natürlich nicht die größten Stars aller Zeiten vor uns, aber hier hat, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es am besten formulieren soll, aber das Schauspiel hatte, war teilweise so kalt und trocken, dass es teilweise nonverbal kommuniziert wurde, eher so durch Blicke und Gestik, Mimik, dass ich sagen muss, das hat mich schon mehr gehuckt als die Geschichte teilweise selbst.
Da hast du schon, also die Darsteller sind alle gut. Die einzige, die mir ein bisschen rausgefallen ist, war die neue Freundin von einem Ehemann. Die war aber halt auch solide, okay, aber alle anderen haben das super gemacht. Vor allem die, in dem Sinne dann, Doppelrolle von der Schwester, die spielt ja einmal die Ehefrau selber, das ist halt eine Zwillingsschwester, logisch, dann spielt sie auch nochmal die Blinde und das macht die halt auch gut, auch mit all den Einzelheiten, dass er sich auch erstmal irgendwie das Bad zeigen lässt, weil woher sollen die das Bad sonst alleine finden? Das wäre richtig dumm gekommen, hätte die gesagt, ja, das Bad ist da hinten, dann wäre sie aufgestanden, wäre da hingegangen. Das wäre richtig dumm gekommen, also das wäre ein richtig dummer Filmfehler gewesen, aber das haben die. Das ist ein gut durchdachtes Ding, auch von den Darstellern gut gemacht. Wie gesagt, von mir ist da auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung für den Film, Leute.
Du hast das Beispiel mit dem Bart genannt. Mein Lieblingsbeispiel ist gleich die erste Szene mit ihr, wo sie im Laden sitzt. Es kommt jemand in ihren Laden rein und sie sagt einfach nur, ja, nichts anfassen, nichts berühren, wenn dich was interessiert, sag Bescheid. Und eine Minute später stellt sich heraus, dass die beiden sich kennen. Und da hat man halt eben gemerkt, okay, sie hat ihren Job gemacht und wusste nicht, dass die Person, die reingekommen ist, dass sie eigentlich kennt. Und das fand ich dann auch cool, um zu etablieren, wie es um ihre Augen steht. Also, ja, sehr cool gemacht, cool erzählt. Ich bin in Summe zufrieden mit dem Film. Es gibt definitiv eine positive Wertung, wenn wir Wertungen vergeben würden jetzt hier. Ich würde eher sagen, es gibt eine Empfehlung, aber mit Einschränkungen, weil das halt eben kein blanker, purer Horror ist. Es ist kein Schocker, den man sich anschaut und dann irgendwie geschockt da sitzt. Es ist, wie ich hier gesagt habe, eher eine gute Mischung aus Drama, Thriller und Horror. Und wenn man bereit ist, sich auf diese ruhige, düstere Stimmung einzulassen, die ihre Schockmomente und Horrormomente hat, dann ist der Film definitiv einen Blick wert. Wer aber einen puren Horrorfilm haben möchte, der ist hier in meinen Augen falsch. Eine Empfehlung gibt es trotzdem.
Ja, wer auch so auf Filme steht in die Richtung, oh, was fällt mir ein, was in diese Richtung von dem Film geht? Ja, wie gesagt, 80er, 90er Horrorfilme, die ein Happy End für den Zuschauer, aber nicht für die Akteure haben, der hat hier, glaube ich, auch Spaß bei. Ne? Gute Atmo. Also Leute, guckt euch den trotzdem an.
Dann schließen wir diesen Film damit ab. Empfehlung auf beiden Seiten. Eine größere, eine mittlere, aber Empfehlungen auf beiden Seiten. Gut. Dann machen wir mal weiter mit Matt im Rausch der Nacht. Und das ist dann eher so ein Film, auf den ich mehr Lust hatte im Voraus, obwohl ich mich auch damit nicht ausführlich befasst habe. Aber ich habe im Voraus gewusst, dass das eben so ein One-Take-Horror-Film ist, der halt an einem Stück gedreht wurde oder eben so inszeniert ist, als würde der an einem Stück gedreht worden sein. Und auf sowas stehe ich ja.
Und wir beide sind ja richtige Profis im One-Take-Horror-Bereich. Nach dem, wie hieß das? Home Sweet Home? Nee, scheiße. Wie hieß der deutsche Film?
Das war Home Sweet Home, der deutsche Horrorfilm.
Ja, von Thomas Sieben. Weil da haben wir ein Interview geführt. Könnt ihr euch auch nochmal anhören beim Telestammtisch. Und haben mit denen lange über Horrorfilme, eigentlich über Smile 2 und 1 geredet, aber auch allgemein über Horror. Super netter Typ, hat viel Ahnung. Deine Filme sind nicht immer mein Geschmack, aber der hat auch einen One-Take-Horrorfilm versucht oder gemacht. Und da habe ich ja so den Vergleich gezogen. Ich muss sagen, der Franzose hat mir jetzt natürlich deutlich besser gefallen, weil da mehr passiert. So kann ich schon mal vor zusammenfassen. Und ich habe durch den Film nur gehört, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das zum ersten Mal davon gehört habe. Kann Genre-Geschehen gewesen sein oder halt irgendeiner von den anderen 25.000, der auf meinem Podcatcher läuft. Dann habe ich gehört, ach, den wollen wir besprechen, den können wir jetzt auch besprechen. Super. Und danach habe ich erst geschaut, was, ich glaube, David Moreau, wird da, glaube ich, ausgesprochen, der Regisseur gemacht hat. Nämlich wirklich dieses Sam Spiel oder Stirb. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Der ist von 2006. Das ist so Home Invasion, aber auch so richtig hart. Und das ist eigentlich auch so, wo ich drauf stehe. Also umso härter, umso besser. Nee, den Sex-Joke bringe ich jetzt noch nicht. Aber ey, habe ich voll Bock, aber ich habe den noch nirgendwo gefunden zum Gucken und bestellt habe ich mir leider auch noch nicht. Aber dann war ich natürlich richtig hooked, um zu sehen, was er jetzt in dem Film gemacht hat. Und der so ein paar kleine Vorschusslorbeeren aus ein paar Richtungen bekommen hat, aus dieser deutschen Filmbubble. Und ja, ich war schon sehr interessiert.
Eine kurze Zusammenfassung der Geschichte. Ich bin so frei und übernehme das in diesem Fall. Du hast das letzte Mal so gut gemacht. Du musst dich kurz ausruhen.
Gott sei Dank.
Genau. Metz im Rausch der Nacht. Da geht's um den 18-jährigen Roman, der will eine neue Partydroge ausprobieren. Und als er dann sich auf den Weg macht, weg von seinem Dealer hin Richtung Party, findet er eine seltsame Frau auf der Straße, mit der irgendwas nicht stimmt. Die kann nicht reden, sie ist blutig, hat gleichzeitig aber auch ein Diktiergerät mit gewissen Tonaufnahmen, die ich jetzt nicht spoilern werde. Und das Ganze geht dann weiter. Er versucht, sie irgendwo abzuliefern. Was dann passiert, werde ich nicht sagen, aber er landet am Ende des Tages bei der großen Party, auf die er sich den ganzen Tag gefreut hat. Und dort wird das Ganze dann total eskalieren, weil die Droge noch mehr verbreitet wird und die Menschen, ja, man könnte sagen, durchdrehen und mad werden, die Mads.
Na? Die Mads. Ah, ja. Und da habe ich halt, wo du sagst, dich hat er nochmal abgeholt, da habe ich halt so mein Problem. Der ist ja im Endeffekt, also von der technischen Seite, fangen wir mal so rum an, als One-Take genial. Ne? Ich habe wirklich, weil ich dann davor auch gelesen hatte, nochmal aufgepasst, ist irgendwo ein versteckter Schnitt. Glaube, ein, zwei Mal hätten sie es machen können. Ob sie es gemacht haben, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt wirklich gut gemacht. Und du hast halt, wie bei allen One-Take-Filmen ganz oft, du hast halt teilweise einen Übergang zu anderen Figuren hast du mit drinne. Das ist auch gut gemacht, das ist auch logisch, alles vorstellbar. Und der ganze Film ist ja in dem Sinne dann unterteilt in drei Geschichten sogar. Und das finde ich ist halt, ich hätte mindestens eine davon, wenn ich ehrlich bin, nicht gebraucht. Und das ist leider der Abschluss des Films. Die hätte ich gerne weggelassen, weil die fand ich auch am uninteressantesten. Und ja, das ist halt schade, dass der Schluss mich dann eher dann so rausschmeißt, obwohl ich alles vorher interessant, gut gemacht, gut geschauspielt und so alles super fand. Aber dann der Schluss mich so ein bisschen so, boah, das kenne ich schon zigmal und B, boah, die Figur ist mir jetzt relativ egal.
Ja, die kennt man dann doch von allen am kürzesten, am wenigsten. Und mit ihr dann halt eben das große Finale zu erleben, hat dann natürlich nicht die ganz große Wirkung, wie wenn man es jetzt halt eben mit anderen Charakteren gemacht hätte. Da gebe ich dir recht, das Ende hätte man anders oder zur Not eben kürzer gestalten können, um das Ganze stimmiger abzuschließen. Hat man nicht gemacht, aber dafür hat der ganze Teil davor sehr gut entschädigt, zumindest in meinen Augen. Denn ich war erst ziemlich enttäuscht von diesem Film. Also so die ersten 20, 30 Minuten, da passiert ja außer Drogen nehmen und die komische Frau gar nichts. Da ist ein Junkie, junger Typ, Partylaune, Freunde, das kennt man und es passiert nichts. Muss man wirklich so sagen, von der Frau abgesehen, oder? Die gehen Party, die sehen und fertig. Mehr ist da erstmal nicht.
Ja, aber er ist ja bei seinem Dealer. Da ist ja nur er und der Dealer. Die labern kurz, er zieht sich was rein, nimmt anscheinend auch was mit, was ich gar nicht so mitgekriegt habe, fährt mit dem Auto los. Und ob der die anfährt, also ja, dann ist da so eine Frau, die ist ja schon, man merkt schon, dass der da was nicht normal ist. Sie ist komplett irgendwie so, nee, nicht vermummt, aber halt bandagiert und hat dann ihr komisches Turmbandgerät. Spoiler ist es nicht, der nächste Dieter Bohlen-Song, der dann abgespielt wird. Es ist besser. Ja, dann fährt er mit ihr weiter. Sie geht ja nochmal richtig ab während der Fahrt.
Die dreht nochmal ordentlich durch.
Ja, und dann ist er bei sich zu Hause. Man muss dazu sagen, er ist jetzt kein armer Mensch. ich sag mal, das ist schon ein Anwesen. Ja, die hat was gekostet. Er hat auch Geburtstag an dem Tag, muss man dazu sagen. Und hat wohl, will er deswegen auch feiern. Dann lernen wir noch seine Freundin anscheinend kennen. Und dann geht's halt zur Party. Ja, das ist halt irgendwie, man führt ihn relativ lange ein.
Ja, weiß ich nicht. Als dieser Teil der Geschichte dann erledigt ist und, wie gesagt, dann so richtig mal das Schlachtfest beginnt, dann hat dieser Film sehr schnell sehr gut aufgedreht in meinen Augen. Also, das hat mir dann einfach nur gefallen, wie die Leute da dann durchgedreht sind, wie blutig es dann wurde und auch ein paar der Szenen, wie dann eben gewisse Leute dort auftauchen, sage ich mal. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht spoilern oder zu tief in die Geschichte reingehen, aber neben den Jugendlichen und den Durchgedrehten tauchen noch andere Leute auf. Und da gibt es dann schon ein paar sehr coole Szenen. Und mich hat halt eben dieser One-Take so beeindruckt. Zwischendurch haben sie sicherlich mal geschnitten, gerade wenn die Kamera geblendet wurde, ne? Da gab es dann so ein paar Szenen, da hat so richtig das Licht in die Kamera geschienen. Bin mir ziemlich sicher, die Szenen haben sie benutzt, um einen Cut zu machen. Stört aber kein bisschen, weil das Ganze wie aus dem Guss wirkt. Und das so zu sehen als Filmfan hat mich tatsächlich mitgerissen, begeistert, aber nicht geblendet, um sagen zu können, es ist der beste Film aller Zeiten, weil er so gemacht ist, sondern neben der Machart war halt auch echt so wirklich das Gesplatter, der Horroranteil unterhaltsam. Hat mir wirklich gut gefallen.
Da bin ich genau andersrum. Also bei Oddity war auch nicht viel Horror, da muss man dazu dann sagen. Aber hier fand ich auch, ich hätte gerne mehr gehabt. Weil nur der Part halt, der zweite Part, dann ist jetzt mal, mit der zweiten Person, den fand ich wiederum dann richtig gut, weil da geht's ja dann ein bisschen mehr ab. Aber ich hätte trotzdem das, was wir am Ende sehen, was so ein paar Ecken dann so rumliegt, das hätte ich ja zwischendurch viel, viel mehr gehabt. Dass halt noch andere Leute irgendwie mit angesteckt werden nebenbei, weil irgendwie einer vielleicht aus dem Becher trinkt, was man halt irgendwie so kennt, aber was halt schnell geht. Davon hätte ich gern das
Corona.
Ein bisschen, Corona ist ja, es geht ja darum, im Endeffekt ist es ein One-Take-Zombie-Horror, ne, wenn man es so nimmt. Ah, da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gehabt. Also, es sind gerade der zweite Part mit der Darstellerin, die geht richtig ab. Viele finden es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, habe ich gehört, aber ich finde es gerade richtig gut, dass sie halt so richtig rumgrunzt, ein bisschen spackt mit ihrem Kopf so. Ja, es ist richtig angenehm. Und dann kommen wir zur dritten Person, die es dann wieder ein bisschen runterdämpft sozusagen. Und ja, ihn fand ich halt sympathisch eigentlich. Ihn konnte ich so nachvollziehen, er will jetzt Party machen da. Dann fangen ja die Drogen bei ihm so ein bisschen an zu wirken. Dann weiß man noch nicht genau, was ist jetzt wirklich los, was passiert hier. Das ist alles super schöner Anfang. Dann geht die Action gut ab und dann nimmt es halt wieder ordentlich ab. Und dann sehen wir aber halt mehr von den Auswirkungen, was auch wiederum gut ist. Er hält sich bei mir so die Waage. Es ist halt schade, dass ich die letzte Person halt so uninteressant finde und das ein bisschen abreißt. Aber definitiv immer noch sehenswert. Und er ist 89-Minuten-Film. Also ich bitte dich. Also der geht ja so von schnell durch. Und durch diesen One-Take bist du halt immer involviert. Das ist halt wirklich, das ist halt das Starke an dem Film.
Deswegen, also aufgrund der Lauflänge tut es dann auch nicht weh, dass er eben so sich anfangs ein bisschen zieht und am Ende ein bisschen nachlässt. Der Mittelteil, sind wir uns einig, der ist gut gemacht. Die Machart des Films mit dem One-Take ist auch richtig stark. Die Inszenierung fand ich auch richtig gut. Ne? Also wenn es mal blutig wurde, wenn es mal ein bisschen was zu sehen gab, dann sah das schön praktisch aus, wurde gut eingefangen und da kriegt man dann halt eben auch durchaus was für sein Geld, sag ich mal.
Ja, der Film ist kein Kind von Traurigkeit. Also das nicht, wie gesagt, für mich passiert zu wenig irgendwie noch, aber wenn was passiert, denkt man sich auch, ja, das ist jetzt aber, ja, das in normalen Drama wäre da jetzt aber vorbei für die Person. Er ist schon in dem Bereich One-Take-Horror ist das schon mit einer der Speerspitzenfilme, muss man schon sagen. Also der hat einen guten Vibe.
Total. Und ich würde mir auf jeden Fall sehr viel mehr Filme dieser Art wünschen, sowohl was eben die Machart mit dem One-Take angeht, als auch eben so die Art, wie man es erzählt hat, so dieser Wechsel der ganzen Charaktere von A zu B zu C, wie das Ganze so flüssig übergeht, nicht nur vom Schnitt her, sondern auch von der Geschichte, das fand ich sehr erfrischend und das sieht man viel zu selten. Also das sollte man öfter übernehmen, egal in welchem Genre.
Selbst wenn der 30 Minuten länger gegangen wäre, du hast halt die ganze Zeit ein Tempo drinne. Du hast immer dann mal eine neue Figur. Das ist angenehm. Also wirklich für den Zuschauer ist das richtig schön angenehm, weil du keinen Stillstand hast. Die treffen sich dann nicht nochmal irgendwo in der Location von vorher und unterhalten sich nochmal, was müssen wir jetzt machen, was ist denn los, was du sonst normalerweise in diesen Situationen gehabt hättest. Nee, es geht immer schön straightforward. Du begleitest halt die Personen jetzt halt durch die Nacht. Das macht der halt der Regisseur richtig gut.
Ja, deswegen also. Und schauspielerisch will ich da ehrlich gesagt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil das Ganze halt eben echt ein bisschen auch wild ist, ne, mit den Drogen, Alkohol, Party, durchdrehen. Also da kann man ja oder da muss man ja nur over the top spielen und das haben die jungen Leute auf jeden Fall easy peasy hinbekommen. Da gibt es jetzt keine Probleme, nichts, was ich negativ anmerken würde, aber auch nichts, wo ich sagen würde, dass es irgendwie spektakulär ist. Gut für das, was es sein soll und absolut mehr als nur ausreichend.
Ja, wie gesagt, mir hat Laurie Pavier, wird die wahrscheinlich ausgesprochen, die Anna, die hat mir am besten gefallen von allen Personen, die wir sehen. Also nicht nur vom Aussehen, auch von der darstellerischen Kunst.
Das wäre die Frage jetzt gewesen.
Nein, nein. Er ist eine super hübsche Frau, ist aber auch, Lucille Julia, die ist auch eine hübsche Frau. Ne? Romain, der Milton Rich, jetzt haben wir alle durch, ist auch ein hübscher Mann. So, wollen wir ja nicht sein. Also, obwohl ich den ein bisschen noch, also der ist eher so bubihaft für mich noch. Das ist wirklich ein Junge noch, also ein 18-Jähriger und noch kein Mann.
Ja.
Also darum.
Nee, das ist nicht dieser harte Gangster mit den Drogen. Das ist eher so dieser Weichling mit Drogen.
Ja, ne, der probiert dann Drogen aus, freut sich, bla bla, macht einfach Macker. Aber man muss dazu sagen, im sympathischen Bereich. Man merkt jetzt nicht, dass er der letzte Arsch ist. Man könnte sich manchmal ein bisschen denken, wenn man den Film weiterdenkt. Aber so wie er da dargestellt wird, ist er halt ein ganz normaler 18-Jähriger. Ganz normal ist auch vielleicht falsch. Ein neureicher 18-Jähriger, der da halt ein bisschen Party machen will. Die passen sich alle gut in diesen Film ein. Also es ist, wie gesagt, ein Fluss, ein guter Vibe, der da komplett durchgeht die ganze Zeit. Und ja, Leute, machen, anschauen, sofort. Obwohl, sofort geht ja nicht.
Sofort nicht, aber zeitnah kann man den auf jeden Fall empfehlen. Spätestens, wenn er dann irgendwann mal im Angebot ist, sei es jetzt Wühlte Schwerner, der am Arbeiten ist, oder Amazon Prime 99 Cent Aktion, da sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Und wenn man jetzt den vollen Preis dafür bezahlt, ey, ganz ehrlich, da gibt es weitaus schlechtere Titel, für die man schon Vollpreis bezahlt hat. Da ist das hier noch eine der besseren Optionen. Damit würde ich dann auch schon mein Fazit abziehen. Für mich ganz klare Empfehlung. Mein persönliches Highlight der heutigen Ausgabe, von dir natürlich abgesehen, Zero, du bist immer mein Highlight. Filmisch betrachtet war es dieser Film.
Und das ist der Grund, warum ich immer nackt mit den Jungs aufnehme, um diese Sätze zu hören. Oddity ist bei mir das Highlight, das kann ich auch vorwegnehmen. Aber gleich dahinter ist halt Matt im Rausch der Nacht und ja, Leute, am 24.04. einfach Internet anmachen, Cape Light Pictures. Also ich habe 5 Kunden, die können sogar jetzt schon vorbestellen. Aber wartet bis zum 24.04. Legt jeden Tag 1 Euro zur Seite, dann könnt ihr euch den auf jeden Fall leisten. Und dann könnt ihr ihn anschauen. Fazit brauche ich also auch nicht. Ich finde auch 100% sehenswerter Film. Macht in dem, was er macht, Spaß, unterhält super. Ist in seiner Härte gut, ist in seiner Länge perfekt. Ist technisch gesehen einwandfrei und ist ein One-Take-Horrorfilm, Leute. Guckt euch das Ding an. Ich glaube, über den wird man auch noch in 3-4 Jahren reden, wenn man über One-Take-Horrorfilme spricht.
Definitiv. Nicht nur aufgrund mangelnder Alternativen, sondern aufgrund der vorhandenen Qualität wird man über diesen Film reden. Und worüber ich auch noch reden möchte, Till, dich habe ich natürlich auch absolut lieb und immer wenn du dabei bist, bist auch du ein Highlight. Nicht, dass wir in Zukunft nur noch zu zweit aufnehmen, weil er Schluss mit uns macht.
Nein, nein, nein. Wir machen immer alle drei zusammen.
Nur zusammen sind wir stark. Und stark ist auch ein guter Begriff für unser letzten Abschnitt für unser, ja, für unsere erste Dokumentation. Das ist nämlich die Dokumentation über den Resident Evil Meister George A. Romero. Und dieses Franchise ist stark, muss man ja wirklich sagen. Resident Evil ist aus dem Horrorgenre nicht mehr rauszudenken, egal ob es jetzt Videospiele sind oder Filme. Filmisch ist da natürlich noch eine Menge Luft nach oben, auch wenn die Reihe ihre Fans hat, qualitativ hochwertig und besonders gut. Sind sie in meinen Augen nicht, sie machen eine Menge Spaß. Viele werden mich jetzt wahrscheinlich köpfen, weil ich sage, sie sind nicht die besten Filme aller Zeiten. Spaß machen sie, aber so richtig gute Filme sind sie nicht. Trotzdem Resident Evil, absolute Spitzenklasse, wenn es um Horror und Zombies geht. Und ja, wir haben uns die Doku dazu angeschaut, ne?
Ja, ja, wir haben uns angeschaut. Und Resident Evil, ja, ich bin halt auch ein Zockerkind. Ich bin mit Resident Evil aufgewachsen. Du wahrscheinlich auch, gehe ich jetzt stark von aus. Welches war denn deine Resident Evil Szene, die dir im Kopf hängen geblieben ist? Also aus den Spielen.
Du kannst mich töten. Ich habe kein einziges Resident Evil gezockt.
Ah, fuck, irgendwas war da. Wir hatten uns gleich über die Filme unterhalten. Da kam, ja, irgendwas war da. Scheiße. Im Film. Nein.
Aber mir war klar, ich muss mich diesem Konflikt irgendwann stellen. Also Schande über mein Haupt. Ich bin Zocker, seit ich denken kann. Ich bin so einige Konsolengenerationen durch, aber Resident Evil war nie so auf meinem Weg, weil als ich jung war, war es zu brutal. Da habe ich es natürlich nicht bekommen. Als ich mir meine eigenen Spiele kaufen konnte, war ich eher der Gears of War-Typ, Halo und was es auf der Xbox eben für Shooter gab. Und Resident Evil war ja in dem Sinne kein Shooter, wo es um Action geht, sondern es war ein Horrorspiel mit Action. Und dementsprechend hatte ich halt eben damals, obwohl die Spiele hochgelobt wurden, einfach nicht so das Bedürfnis, es zu spielen, weil ich Shooter wollte und kein Horror.
Ja, dir sei verziehen auf jeden Fall. Nee, aber normalerweise hätte ich gedacht, es kommt jetzt wirklich diese ikonische Szene, die jeder Resident Evil Spieler irgendwie im Kopf hat, als dieser Zombie an einem am Boden rumnackt und sich dann zur Seite nach hinten umdreht. Mann, habe ich mir früher als Teenager in die Hose geschissen. Also das war, also ich habe das jetzt, glaube ich, letztes Jahr mal auf der PlayStation nochmal das alte so durchgezockt. Das gibt's ja da im Store. Ja, Resident Evil ist auch schon bei mir eigentlich immer mit dabei gewesen. Dann kamen halt auch die Filme. Da bin ich auch eigentlich komplett deiner Meinung. Ich finde den ersten wirklich als Film ganz annehmbar. Den kann ich gut weggucken. Die anderen werden dann immer von Mal und Mal schlechter und haben halt auch mit den Spielen gar nichts am Hut groß, ne? Aber haben richtig viel Geld eingenommen und darum gab's halt immer mehrere. Und jetzt gab's halt George A. Romero, der halt einen richtig schönen Resident Evil Film machen sollte. Und die waren halt auch sehr weit mit allem. Und darüber ist halt die Doku. Und die haben wir uns angeschaut, 110 Minuten lang. Ich bin ehrlich, ich kann schon mal so ein Fazit vorwegnehmen, ich war ein bisschen unterwältigt. Also ich weiß nicht. Also über George A. Romero kennt man natürlich alle, über seine Zombie-Filme, ne, weltbekannt. Der Mann hat das Zombie-Genre geprägt wie kein anderer. Aber ich habe jetzt nichts erfahren, was ich jetzt nicht in den Jahren nebenbei schon irgendwie mal über ihn gehört hätte. Ich habe nichts Neues über Resident Evil erfahren. Ich habe irgendwelche Talking Heads aus der dritten Reihe, die mir am Arsch vorbeigehen, die wahrscheinlich Herzblut dafür haben. Aber es sah irgendwie, es hatte für mich, ganz ehrlich, so einen 0815-Look die ganze Zeit, so à la YouTube. Ich glaube, ein normaler YouTuber, der könnte genauso eine Doku machen, kriegt auch die gleichen Leute, gibt denen halt, keine Ahnung, $5,000 oder $10,000, machen die das gleiche Ding. Wahrscheinlich irgendwie ein bisschen geiler noch. Meins war es halt leider irgendwie als Doku nicht.
Es freut mich, das von dir zu hören. Ich dachte, bei mir liegt es vielleicht einfach daran, dass ich mit dem Franchise nicht so viel am Hut hatte wie viele andere. Aber nur weil ich es nicht gespielt habe und die Filme nicht mag, heißt es ja nicht, dass das Ganze an mir vorbeigegangen ist. Die Figurendesigns, die sind ikonisch. Videospielcharaktere sind zeitlos. Und dementsprechend, also ich kenne das Franchise gut genug, um sagen zu können, ich weiß, was ich mir da anschaue. Ich habe Szenen erkannt. Ich habe Filmemacher gekannt, die dort gezeigt werden, weil ja über verschiedene Ecken und auch Branchen gesprochen wird. Also wie gesagt, Gaming-Branche, Filmbranche. Aber so richtig gehuckt hat mich, wie du das schon richtig gesagt hast, hat mich das Ganze nicht wirklich. Einfach, weil ich nicht so richtig wusste, in welche Richtung wollen die jetzt genau gehen mit dieser Doku? Weil ich habe das Gefühl, man schaut in so viele verschiedene Richtungen, man spricht überall ein bisschen über etwas, aber so dieser Fokus auf das eine große Ziel, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das ein bisschen gefehlt oder kam mir das nur so vor?
Nee, also ich fand das auch so, ja, also das eine Ziel ist wahrscheinlich dahinter gewesen, wir machen ja jetzt eine richtig riesige Lobpudelei über George A. Romero, das haben sie auch gemacht, weil der wird über den grünen Klee gelobt. Also bei aller Liebe, ich glaube, er hat
recht.
Ja, aber ich glaube, gerade wenn es um diese Entwicklung mit dem Film geht, da kam so zwischendurch, kam mir auch so rüber, ja, er hätte vielleicht auch einfach mal einen Schritt drauf zu oder was weniger, ne? Ich glaube, da war er dann auch nicht ganz so einfach, oder, ne? Aber da haben sie trotzdem gesagt, ja klar, hat er richtig gemacht, alles toll gemacht. Ja, komm, nee, das brauche ich in der Doku aber auch nicht. Also ich will dann schon die richtigen Sachen und es geht halt nur in eine Richtung, ne? Das ist, wenn ich mir eine Mario Götze-Doku angucke und die nur Mario Götze lobt, finde ich sie am Ende auch scheiße, obwohl ich geil finde, dass er das WM-Tor gemacht hat. Aber auch er ist ein Mensch und Menschen haben Fehler. Und in der Doku will ich halt beide Seiten so ein bisschen sehen. Und das habe ich hier halt null. Ich krieg die Geschichte, was sie da machen wollten, aber halt schlecht verpackt. Also du hast halt immer so Gameplay und dann hast du da so Voice-Over drüber. Ey, ist das grauenvoll. Dann kann ich mir auch Gronkh angucken, wie er halt ein Let's Play macht. Da habe ich auch ein Voice-Over drüber und er erzählt halt irgendwas, wie er gerade heute gekocht hat. Keine Ahnung. Ich habe wirklich noch nie lange Gronkh Let's Play geguckt. Aber mehr kriege ich jetzt hier auch nicht, leider. Es ist halt dafür, dass sie daraus halt eine ganze Blu-ray draus machen, finde ich das einfach deutlich zu wenig, was da in dieser Doku geboten wird.
Ja, definitiv. Also vielleicht reißen es da noch irgendwelche anderen Extras raus, die auf der Blu-ray drauf sind. Aber rein von der Dokumentation an sich hat mich das Ganze jetzt nicht irgendwie heiß darauf gemacht, was weiß ich, die Filme anzugucken oder die Spiele zu zocken. Und wenn eine Dokumentation es nicht hinkriegt, das Interesse für den eigentlichen Hintergrund irgendwie zu wecken, dann weißt du, hat man ein bisschen das Ziel verfehlt. Es ist beileibe nicht alles schlecht, gerade so das Figurendesign teilweise hat mir gefallen, weil wenn sie da eben so Prototypen von Figuren gezeigt haben, sei es jetzt digital oder eben auch in physischer Form, so die ursprünglichen Designs, das war schon cool, so einen Einblick zu kriegen. Aber als Dokumentation auf Blu-ray mit einer Lauflänge von 110 Minuten ist das in meinen Augen nicht angemessen, finde ich. Also da hätte man doch was anderes gebraucht. Das hätte man anders inszenieren müssen, andere Interviews vielleicht führen oder andere Perspektiven. Ja. So kann man das als Fan definitiv anschauen. Aber wenn man jetzt nicht der Ultra-Fan ist, kann man einen Bogen drum machen.
Das ist ja so eine große, ja, so eine Fantasy, was wäre wenn für Romero und Resident Evil Fanboys und Girls. Mehr ist es halt beim Ende irgendwie auch nicht geworden. Als Tipp, also wie gesagt, ist ja schon Ende Februar rausgekommen. Leute, bei Prime 5 Euro könnt ihr euch die Blu-ray sparen. Außer es gibt da wirklich super Extras drauf. Da haben wir mal hingestellt. Guckt euch das da gerne an, wenn ihr Interesse habt. Aber also von mir ganz ehrlich, also da gibt's noch nicht mal ein Zombie-Gen. Also das ist, würde ich mir eher die eigene Kugel geben.
Ja, aber du, wir wollen das Ganze mal positiv sehen. Es ist besser als die Resident Evil Serie auf Netflix zu nennen.
Die habe ich nicht beendet. Also es kann gut sein. Es kann gut sein.
Dann würde ich sagen, lass uns das eher so als Fazit nehmen. Es ist nicht so schlecht wie die Resident Evil Serie. Das Glas ist halb voll. Und ich tue mir schwer, schlecht über jemanden zu reden, wenn er halt eben nicht mehr unter uns weilt, ne? Da dann zu sagen, das, was man sieht, ist schlecht und langweilig, das tut mir ein bisschen weh, aber letzten Endes muss man halt eben doch die Dokumentation bewerten und als solche ist sie nicht sonderlich gelungen, man kann sie anschauen, muss man aber nicht und ich glaube, damit lasse ich es gut sein, was die Doku angeht.
Ja, ich hoffe, die Doku ist kein Untoter und wenn die mal vergraben ist, bleibt sie vergraben. Das ist mein Fazit zu der Doku.
Ja.
Mehr gibt's da nicht.
Das trifft es tatsächlich sehr gut. Im Gegensatz zu Mads wird man über diese Doku in ein paar Jahren nicht mehr sprechen.
Ich sag dir, im Sommer weiß keiner, dass es die Doku gab. Aber das Schöne ist, alle werden immer noch wissen, dass es George R. Romero gab. Gibt auch bestimmt bessere Dokus über ihn. Vielleicht nicht mit dem Thema, aber Leute, was es nicht gibt, braucht man keine Doku für.
Ich wette, wenn du auf YouTube danach suchst, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da eine gute Doku über ihn findest. Und generell auch die Games und die Filme, da gibt es garantiert ein paar sehr gute Videos. Und die sind dann natürlich nicht 110 Minuten lang, aber wahrscheinlich auch gerade deswegen dann besser. Manchmal ist kürzer dann eben doch knackiger.
Ja, das
stimmt. Her. Dann sind wir, glaube ich, soweit tatsächlich auch schon durch für heute, oder?
Ja, habe ich was vergessen? Wir haben es wieder überlebt. Wir haben es überlebt.
Ja, schön. Die Kannibalen haben sich satt gefressen und wollen sich dann langsam dem Ende widmen, ne? Aber ich würde sagen, lass uns zum Ende vielleicht noch einen kurzen Ausblick durchgehen, was bei dir so in nächster Zeit gegebenenfalls geplant ist, ansteht für Filme. Was hast du dir ins Visier genommen?
Da fragst du jetzt Sachen. Vieles. Wie gesagt, ich gucke gerade ganz viele Hai-Filme. Der Werner trägt übrigens gerade einen Jaws.
Das ist der Grund, wieso du mein Highlight bist.
Der war gut, der war richtig gut. Da werde ich noch ein paar mehr angucken, die ich mir gerade auf eine Watchlist schon gesetzt habe, gerade bei Prime. Da sind viele wirklich ganz, ganz schlimm und böse und schlecht, aber irgendwie auch ganz unterhaltsam. Dann, ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch, ich weiß gar nicht, was für PVs jetzt anstehen, da noch ein paar neuere Sachen gucken. Ich bin sehr gespannt, ich weiß nicht, auf den Minecraft-Film, ich bin da wirklich gespannt drauf, bin ich ehrlich gesagt. Wir wissen, wie der ist, ob der wirklich so schlecht ist oder ob der irgendwie doch ein bisschen was kann. Also interessiert bin ich. Und leider habe ich ja jetzt gehört, dass mein Film des Jahres, also auf den ich mich am meisten gefreut habe, mit der von, oh Gott, wie heißt die dann, von Maggie Gyllenhaal, dass The Bride jetzt schon auf nächstes Jahr verlegt wurde. Das finde ich ein bisschen schade. Um ehrlich zu sein, finde ich richtig scheiße. Weil da haben sie jetzt auch einen anderen Film gemacht. Und ja, der kommt dann erst nächstes Jahr. Ansonsten, es kommen so viele Filme jetzt gerade. Bin mal gespannt, was da als nächstes noch so auf uns zurollt. Aber wie sieht's bei dir aus?
Ja, also Minecraft, ganz ehrlich, ja, ich bin auch neugierig. Ich will wissen, was steckt dahinter und was nicht. Aber um ehrlich zu sein, ich habe Angst, dass dieser Film schlechter wird als Schneewittchen. Was ich im Trailer von Minecraft gesehen habe, das wirkt einfach nur so, nein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Minecraft gut werden sollte. Also wenn ich da an die letzten Filme von Black Jack denke, Jason Momoa in der ein oder anderen Rolle, wo er so drüber ist, ich sehe da einfach kein Potenzial für einen guten Film. Aber ich werde ihn mir anschauen, ich werde offen an die Sache rangehen, man kann einfach überrascht werden. Ansonsten freue ich mich auf Warfare, der ja als nächstes kommt, vom Civil War Regisseur A24, ne? Da freue ich mich drauf. Kommende Woche The Working Man mit Jason Statham von David Ayer. Wird sicherlich nicht der Actionkracher des Jahres, aber es ist eine Kombi, die hat bei Beekeeper sehr gut funktioniert. Von daher freue ich mich auf eine gute Action-Nummer im Kino. Da kann man dann auch endlich mal Tortillas essen, ohne dass man aufpassen muss, dass man zu laut frisst. Einfach, weil die Action den ganzen Lärm überdeckt. Das ist immer was Gutes. Und ansonsten schaue ich mir Daddy's Head an, der ja auch kommende Woche auf Blu-ray erscheint. Das ist ein Horrorfilm. Daddy's Head, der wird angeschaut. Und den Trump-Film will ich mir angucken von letztes Jahr. Ich kann mir gerade den Namen nicht merken. The Departed,
nein,
wie hieß der?
Weiß nicht The Accountant, das ist der andere. Wie er seine Serie auch hieß, verdammte Axt. Wie ist denn das?
Mit Sebastian Stan,
ja, in der Hauptrolle, ne? Sebastian Stan spielt die Hauptrolle. Und Jeremy Strong spielt eine richtig geile, also sein Mentor von Trump da. Wie hieß denn das? Mann.
Genau.
Verdammte Axt.
The Apprentice.
Weil so hieß auch seine komische Serie auch, die er hatte früher.
Genau, den Film werde ich mir angucken.
Guck dir an, macht
Spaß. Und da bin ich echt gespannt drauf, was mich da erwarten wird. Ansonsten ist ja jetzt aktuell noch ein bisschen so ein Filmtief, muss man sagen, ne? So der März, kleines Funkloch für Filme, könnte man fast sagen. Und jetzt erst so gegen April wird's langsam aufwärts gehen und im Mai, da fängt dann Kino wieder richtig an mit Thunderbolts, mit Mission Impossible und die Wochen danach dann Jurassic World Anfang Juni, Superman, über den ich ja noch genug sagen werde, wenn es soweit ist, aber ich werde ein andermal weitersprechen, nicht nur über Superman, sondern auch über die Movie Cannibals. Von daher werde ich mal das Ende einläuten, außer du möchtest noch groß was loswerden.
Ich wollte gerade sagen, das ist der Werner, der vorhin noch groß erzählt hat. Leute, guckt euch auch mal die anderen Filme an, die nicht so große IPs haben, keine Franchises. Jetzt hast du gerade nur Franchises aufgezählt.
Weil das die großen Namen sind. Ja, die ganzen anderen kleinen, die müssen ja, die werden ja noch nicht einmal groß beworben. Ich meine, Warfare habe ich angesprochen, aber wenn du mit irgendjemandem hier bei mir im Freundeskreis drüber sprichst, den kennt niemand. Das Maximum, was du hörst, ist es ein Call-of-Duty-Film, Modern Warfare? Wenn du sagst ja, dann wird er sich wahrscheinlich anschauen. Aber das ist er halt eben nicht. Ich meine, von der Thematik, klar, Krieg etc., alles gut. Aber ich sag's mal so, diese kleinen IPs, diese neuen IPs, die müssen ja auch erstmal die Tür aufmachen, bevor man da jetzt wirklich groß sagt, ich freue mich mega drauf. Gerade weil die Trailer ja auch nicht, wie soll man sagen, man schaut sie nicht immer an. Man hat sie nicht immer auf dem Schirm, gerade weil man die Namen ja nicht kennt. Aber wenn sie dann auftauchen, wenn sie dann plötzlich zu sehen sind, dann sind es eben Filme, die machen plötzlich Eindruck. Das gleiche mit dem Mr. No Pain zum Beispiel. Ich hatte den Anfang des Jahres gar nicht wirklich auf dem Schirm. Hatte ich wirklich nicht. Oder Companion. Da ist ja unser lieber The Boys-Darsteller auch mit dabei. Zwei Filme, Companion, Mr. No Pain, null auf dem Schirm gehabt, aber als sie im Kino liefen, ganz fette Empfehlungen. Und das sind dann eben diese neuen IPs gewesen, wo ich gesagt habe, geht unbedingt da rein.
Ja, definitiv. Oder was mir jetzt aufgefallen ist, ganz oft durch die Pressevorführung, man kann auch mal über den Tellerrand hinaus so andere Filme sich anschauen. Das sind teilweise, gerade wenn man sich auch so für Filme interessiert, außer man geht halt nur einmal im Jahr ins Kino, dann sollte man sich schon das Beste rauspicken, was man gucken möchte. Aber wenn man doch fast jeden Monat oder jede Woche reingeht, guckt euch auch mal so einen kleineren Film an, da sind manchmal richtig gute Sachen dabei. Es gibt jetzt einen, der heißt Master und Margarita, der ist richtig stark. Dieser Tom Tykwer-Film, den können Leute hassen oder nicht, das Licht, ne? Aber da ist viel filmisch Gutes drin. Auch wenn man sich darüber aufregen kann. Das Langweiligste im Kino ist ja, wenn man nach dem Film sagt, ja, der war okay. Lieber reg ich mich drüber auf oder ich find's richtig geil. Aber nur zu sagen, ja, war jetzt okay, ja, dafür brauche ich jetzt nicht von meinem Sofa aufstehen, meinen Arsch ins Kino bewegen und dann wahrscheinlich, ja, sagen wir mal, zu 22 Euro bezahlen, wenn es ein billiger Abend wird, ne? Mit einem Getränk nur. So. Und guckt auch mal die kleineren Filme an, da sind manchmal wirklich ganz gute Sachen dabei.
Bin ich voll bei dir. Am besten geht ihr in die Sneak Previews, weil gerade da werdet ihr mit kleinen Filmen überrascht. Ich bin der Sneak-Nerd bei uns am Telestammtisch. Nicht nur, weil ich dort moderiere, sondern weil ich sie wirklich liebe, diese Überraschungsfilme. Da entdeckt man die großen Diamanten, die man vorher nicht auf dem Schirm hat und wird ja quasi dazu gezwungen, sich Filme anzuschauen, die man teilweise gar nicht kennt und entdeckt dabei halt eben echte Highlights. Und ich bin da voll bei dir. Diese kleinen Filme, die sind öfter einen Blick wert als manche Blockbuster. Und deswegen schaut wirklich mal bei euch am lokalen Kino vorbei, ob es da Sneak Previews gibt und lasst euch mal überraschen. Da könnt ihr perfekt über den Tellerrand hinausschauen. Das ist kein Witz, das ist nicht irgendwie bezahlte Werbung, sondern das ist meine ehrliche Meinung. Dort eines meiner Lieblingsbeispiele, The Kingsland, letztes Jahr mit Mads Mikkelsen lief in der Sneak Preview, Heldin dieses Jahr. Das sind Filme, die laufen teilweise gar nicht im Kino, die wurden danach teilweise nicht gezeigt, die kennt man nicht, die würde man sich gar nicht anschauen, aber wenn man sie dann sieht, dann sind das gute Filme. Der Lehrer, der uns das mehrfach
bringt
dieses Jahr, auch richtig ein geil, absoluter Diamant. Und generell, so Schulfilme, Lehrerfilme sind in der Sneak Review super gewesen. Letztes Jahr Radical, auch so ein Lehrerfilm, der lief. Also um dieses Video mit einem Appell und etwas Positivem zu beenden, schaut nach den Sneak Previews bei euch und ansonsten würde ich eher sagen, schaut beim Telestammtisch vorbei, denn dort habt ihr unabhängig davon, wie der Film war, immer gute Unterhaltung.
Definitiv. Und joint unserem Discord-Channel. Da habt ihr auch immer gute Unterhaltung.
Definitiv. Also der Discord-Channel, der macht echt eine Menge Laune und da sind ja so viele Leute mit dabei, intern wie extern, die immer für Stimmung sorgen, immer gute Diskussionen. Und das Geile ist, was ich auch mal anmerken muss, da gibt es keine dummen Diskussionen und Anmachen und Fankriege, weil das fällt mir im Internet die letzte Zeit auf, das ist so übel geworden mit, sei es Filme, Sport oder sonst irgendwas, es wird überall nur noch gehatet, es gibt nur Schwarz-Weiß, niemand akzeptiert mehr die Meinung anderer. Bei uns auf dem Discord-Channel ist es tatsächlich nicht der Fall, obwohl es dort sehr differenzierte Meinungen gibt, Werner und Superman, haha, aber trotzdem gibt es da, wie gesagt, eine sehr harmonische Discord-Runde, egal welcher Meinung man ist, keiner wird beleidigt, obwohl ich sage, dass Superman scheiße wird.
Ja, Werner, damit bist du auch alleine mit der Meinung.
Okay, okay, er wird nicht scheiße, aber er wird nicht das, was ich von Superman will. Es wird ein James-Gunn-Film, so typisch, wie man es halt kennt.
Das reicht mir.
Nein, für Superman reicht das nicht. Superman verdient was Besseres.
Wir sprechen uns nach dem Film.
Ja, und wir können das jetzt hier festhalten, die Prognosen von uns. Du sagst, du bist damit zufrieden. Glaube ich dir, du wirst damit zufrieden sein, wenn du einen James-Gunn-Film magst, wirst du genau das kriegen. Du wirst einen James-Gunn-Film kriegen. Das heißt, Superhelden, fette Truppe, haufenweise Leute, eine Menge dumme Sprüche, ein bisschen süße Tiere einbauen, damit die Welt ein bisschen was Süßes zur Hand hat. Und das war's. Also,
nee.
Es wird ein James-Gunn-Film. Und wenn ich Superman will, will ich keinen James-Gunn-Film.
Nee, sowas will ich auch nicht. Ich möchte kein Guardians of the Galaxy 4 nur mit einem anderen Universum. Das will ich halt auch nicht. Ich glaube schon, dass James Gunn da wieder ein bisschen einen Schritt zurück macht. Und super. War doch auch James Gunn, ja klar.
Ja, Shut Up Crime.
Ja, ne, dass es eher in diese Richtung von der Härte her wieder geht. Weil er jetzt natürlich auch mehr...
Glaube ich nicht. Der wird nicht in diese Härte gehen.
Er wird deutlich nicht. Mehr Härte als jeder Marvel-Film haben, den wir kennen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Weil Gunn ist mitverantwortlicher. Also der kann ja dann machen, was er mag. Und das ist die Richtung, die er mag. Das konnte er bei Marvel nicht 100% machen. Ich sag dir, das wird deutlich härter, als alle vermuten werden.
Und eben weil er die Verantwortung trägt, muss er diesen Film einem breiten Publikum zugänglich machen und kann ihn nicht mit einem FSK 16 abstrafen oder irgendwie so etwas. Dieser Film, das wird ein familienfreundliches Ding hier geht es jetzt nicht um seine Vision, so wie es jetzt bei The Suicide Squad machen konnte, wo es hieß, da tob dich aus, mach was du willst, ist uns egal. Hier geht es jetzt um deutlich mehr. Was hier jetzt an erster Stelle steht, ist tatsächlich so etwas wie, man muss ein schönes Bild hinterlassen, man muss Geld einspielen und das wird er mit dem harten Superman nicht machen. Also es wird ein typischer James Gunn-Film, fertig. Keine Gewalt, nichts Neues und fertig. Im Gegenteil.
Ich glaube wirklich schon, dass da ein bisschen auf die Fresse geben wird in dem Film, glaube ich schon.
Yeah. Ich glaube, er wird nicht sterben.
Also ich glaube nicht, dass das so die Marvel-Kindergarten-Ding wird.
Versteh mich nicht falsch. Er wird nicht schlecht. Er wird keine Katastrophe wie Schneewittchen oder wie Minecraft. Natürlich bei weitem nicht. James Gunn ist ein Filmemacher, der weiß, was er tut. Seine Zutat ist nicht die, die ich in einem Superman-Rezept haben möchte. Nur weil ich Knoblauch liebe, James Gunn, heißt es nicht, dass ich ihn in der Schokolade brauche. Superman. Also geile Zutaten ergeben zusammen nicht immer ein geiles Rezept. Und bei Superman und James Gunn wird genau das der Fall sein. Auch wenn es gesund wird am Ende des Tages, das Rezept wird mir nicht schmecken.
Wir sehen nach dem Film.
Möchtest du noch eine Runde zum Telestammtisch sagen, dass es uns überall gibt, wo es Likes gibt?
Kann ich gerne machen, Leute.
Du kannst es so gut.
Ihr wisst ja Bescheid. Uns gibt's überall, wo es Likes gibt. Da müsst ihr hin, da müsst ihr die Scheiße hochliken. Immer positiv am besten. Bei allen Podcatchern, die es überhaupt gibt, da könnt ihr uns hören, da könnt ihr auch kommentieren, da könnt ihr auch immer 5 von 5 Punkten geben. Und wie haben wir schon erwähnt, Discord haben wir auch, das ist wieder unten verlinkt. Da könnt ihr dann auch drauf kommen, könnt ihr auch mit uns diskutieren und auch sagen, wie toll und schön wir sind oder auch nicht. Oder wie ihr findet, wie Superman wird oder auch nicht. Weil da sind wir auch auf eure Meinung gespannt. Und wenn ihr findet, dass Werner Unrecht hat, könnt ihr das dann aufschreiben. Im Sommer, wenn der Film lief. Vorher ist er so ein bisschen dumm, weil wissen wir ja noch nicht. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Lust habt und so richtig Spaß dran habt, Werners Gesicht zu sehen und was er von sich gibt, könnt ihr auf YouTube gehen. Denn da ist Werner auch zu finden. Ja, da gibt es nämlich die Filmgalaxie. Und da geht's so richtig zur Sache. Da gibt es Kritiken, Unboxing und alles Mögliche. Und da hat Werner freie Hand. Da kann er machen, was er will. Und hier hört er uns auch oft genug. Also Leute, viel Spaß. Wir hören uns in einem Monat wieder. Spätestens. Ne? Dann auch wieder mit Till. Und dann wird's brutal abgehen.
Um eure Erwartungen ein bisschen zu drosseln, auf meinem Channel Filmgalaxie ist das Niveau nicht ganz so hoch, weil dort habe ich keinen Zero, der mich korrigiert und mein Niveau ein bisschen nach oben hebt. Da tobe ich ein bisschen frei rum. Also von daher, wenn ihr Niveau möchtet, bleibt beim Telestammtisch. Wenn ihr mehr von mir haben möchtet, kommt zur Filmgalaxie. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke für die coole Runde, Zero. Hat mich wie immer sehr gefreut. Danke euch fürs Zuhören. Und ich sag einfach nur nochmal groß Danke an alle und würde sagen, hoffentlich bis bald. Wir hören uns.